Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Floder am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Beim heutigen Schwerpunktthema ist eine Feststellung aus den sogenannten Kommunikationswissenschaften die Basis. Danach ist es nämlich nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Anders formuliert, es wird immer kommuniziert, also auch wenn man nicht spricht, nicht sprechen kann oder will. Und so geschieht es auch in der Medizin. Zuwendung mit Wirkung, positiv, ja auch gern mal als Drogearzt oder Placebo-Effekt beschrieben, aber es gibt eben auch das Gegenteil und das messbar als Nocebo, als schädigenden Effekt, ungünstige Einflüsse auf Krankheitsverlauf und Besserung. Als Patient, als Patientin, allzumal in der Klinikambulanz, in der Notfallaufnahme oder auf Station, da erscheinen jegliche Abläufe fokussiert wie durch ein Brennglas. Ein Wort, ein Lächeln, eine zugewandte, kurze, aufmunternde oder beruhigende Berührung, sie werden vielleicht deutlich stärker erlebt als in anderen Situationen. Welche Rolle und Verantwortung Pflegekräfte und medizinisches Fachassistenzpersonal dabei haben, das hat sich ja gerade in der Pandemie noch einmal sehr deutlich gezeigt. Genauso das wichtige Arzt-Patienten-Verhältnis. Und darum soll es sich heute drehen, und zwar um einen speziellen Aspekt, nämlich um die Situation des Überbringens schwieriger Nachrichten. Und da freuen wir uns alle hier im Studio schon auch mit dem Experten, der heute hier im Studio mit uns dabei ist, auf Ihre Anrufe und Beiträge zu Ihren Erfahrungen, aber auch zu Ihren Fragen. Was mache ich als Patient, um ernst genommen zu werden? Oder ich werde irgendwie nicht verstanden. Der Arzt, die Ärztin sind desinteressiert, unfreundlich, zumindest auf mich so wirkend. Was kann ich machen? Wie kann und bei wem sollte ich reagieren? Was mache ich, wenn ich etwas nicht verstehe, beim Nachfragen dann abgebügelt werde, wenn ich den Eindruck habe, ich soll hier alles nach Schema machen, den Betrieb nicht aufhalten, mich nicht so anstellen. Andere schaffen das ja auch, wenn ich so etwas vielleicht irgendwie angedeutet zu hören bekomme. Also Ihre Fragen und Erfahrungen dazu gern in unserem Schwerpunkt. Doch zunächst der Überblick über die heutige Sendung. Nach den Nachrichten berichten wir wieder aktuell aus der Medizin, also nach 22:30. Und heute sind es konkret drei Themen. Ja, wir kümmern uns auch um die Affenpocken und fragen da nochmal nach. Wie wird das Virus denn nun wirklich übertragen? Wie lässt sich die Infektion erkennen und behandeln? Das ist eigentlich das, was im Mittelpunkt da stehen wird. Und wir sprechen über das Subdural. Hämatom. Was tun bei Einblutungen zwischen der harten und der weichen Hirnhaut, zum Beispiel durch Traumen? Und wenn die Achillessehne reißt, die große Frage, operieren oder nicht operieren? Dann gegen etwa 22:50 werden wir dann Zeit haben für Ihre Fragen schon zu dem Schwerpunkt der heutigen Sendung. Und nach 11 haben wir dann ein weiteres Beispiel aus unserer Reihe, der besondere Fall. Und die Zeit danach steht dann auch wieder für Ihre Fragen zum heutigen Schwerpunktthema zur Verfügung. Und diese Fragen zu diesem Schwerpunktthema, nämlich eben halt die Frage des Arzt-Patienten-Verhältnisses und das Überbringen schwieriger Nachrichten, die können Sie ab sofort unserem Telefonteam durchgeben. Unser Experte, mit dem Sie hier auch live sprechen können, beantwortet diese gern. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer durch, unter der Sie uns erreichen. Das ist die 00800 4464 4464. Ich sage die Nummer nochmal, 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie aber bitte gerne Ihre Telefonnummer dazu, damit wir Sie auch dann zurückrufen könnten. Und jetzt zum Experten, zum heutigen Schwerpunktthema. Viele Male ist er ja Experte zu Fragen und Erkrankungen des Blutes, des Immunsystems, aber auch zu vielen Krebserkrankungen, die damit zusammenhängen gewesen. Professor Rainer Haas, langjähriger und jetzt ehemaliger Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie des Uniklinikums Düsseldorf. Herzlich willkommen, Professor Haas, hier bei uns als einer der ersten Gesprächspartner jetzt nach der Pandemie wieder im Funkhaus.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Flotte.
Wir haben Sie ja auch mal live besucht in Ihrer Klinik und wir waren auf der besonders geschützten Station mit Stammzelltransplantation, haben das Warten miterlebt auf das erste Anspringen nach der zunächst völligen Zerstörung des eigenen Krankenimmunsystems. Also klar, Sie haben im Überbringen schwieriger Nachrichten mit Ihrem Team jahrzehntelange Erfahrung. Und Sie haben uns dieses Thema zur Arzt-Patienten-Beziehung auch besonders ans Herz gelegt. Warum?
Ja, weil ich glaube, dass, wie Sie sagten, Kommunikation, der Austausch von Informationen, die Weitergabe relevanter Informationen an Patient und seine Angehörigen ein immer zentraleres Thema wird, weil es auch die Grundlage jeglichen vertrauensvollen Zusammenwirkens entlang eines gemeinsamen Behandlungspfades wird. Warum? Weil natürlich unsere Gesellschaft immer informativer, immer aufgeklärter, immer wissensdurchsetzter ist und insofern auch die Ärztin, der Arzt auf dieses wachsende Bedürfnis an Aufklärung, Erklärung dem nachkommen müssen. Und das setzt neue, auch qualitative Standards voraus. Und insofern, wie alles in der Gesellschaft im Wandel, so auch unsere Beziehung des naturwissenschaftlich geprägten Arztes, der aber dann eben auch emotional tief bewegende Nachrichten zu vermitteln hat und dafür die rechte Balance finden muss. Auch die rechten Worte, angepasst an Bildungsstand, an Vorkenntnisse seines Gegenübers. Und das natürlich angereichert durch Selbstinformation aus dem Netz, aus Podcasts, ja, mit denen dann Ärztin oder Arzt konfrontiert wird. Ich habe aber gelesen, und jetzt sagen Sie, Also es gibt neue Formen der vielleicht Spannung oder Spannungsfelder, denen man dann auch adäquat begegnen muss. Und da, glaube ich, sind immer wieder auch eigene Positionierungen der Rolle des Arztes, der Ärztin gegenüber dem Patienten notwendig.
Wie haben Sie das denn gemacht in einer Klinik, in der es ja letztlich jeden Tag zu ganz schwierigen Gesprächen kommt? Wie haben Sie das möglich gemacht, dass da ein Standard auch eingehalten wird, dass auch möglicherweise nicht geglückte Situationen oder die Randbedingungen dazu auch abgestellt werden und überhaupt darüber gesprochen werden kann? Was haben Sie da strukturell gemacht und in der Sache selbst?
Ein weites Feld. Zunächst mal, um Dinge auch, wenn auch ein relativ hoher ja auch Personalumsatz wechselst, machen einen großen Stab Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann gibt es zunächst mal auch ganz wichtige Grundregeln. Und die habe ich mitgebracht aus Heidelberg. Und eine meines verehrten Chefs, Professor Hunstein, war: Hör auf deinen Patienten. Das war so eine Art wie die 10 Gebote. Das war das erste Gebot: Hör auf deinen Patienten.
Der Patient führt, sagt er.
Ja, sowas, also, richtig. Genau, richtig. Ganz banal, weil die sind einprägsam. Das sind irgendwelche Orientierungspfosten. Und der zweite war, mag auch ein bisschen vielleicht auf den ersten Blick merkwürdig klingen: Der Patient hat immer recht. Was damit gemeint war, wenn man mal etwas tiefer geht in den Schichten, war, er hat seine eigene Welt, seine Subjektive, und die ist unverrückbar. Und an der sollte man nicht von außen kratzen und sagen, ja, also wenn Sie sagen, aber das wissen wir besser. Also dieses Paternalistische, dieses im Grunde ein Stück weit nicht ernst nehmen, das halte ich für eine der Grundprobleme in einer schiefen und nicht geglückten Kommunikation.
In einer so riesengroßen Klinik ist der Chef, die Chefin natürlich nicht immer dabei. Genau. Aber er oder sie sieht doch eine ganze Menge oder kriegt eine ganze Menge mit. Was machen Sie denn, wenn Sie merken, eine Ärztin, ein Arzt kommuniziert an der Stelle durchaus problematisch, zieht sich zurück auf diese paternalistische oder vielleicht dann maternalistische Seite? Ja, das wird schon wieder gut werden, machen Sie sich da mal keine Sorgen, und bügelt da auch etwas ab. Gehen Sie da, haben Sie da ein Vorgehen oder gibt es Arbeitsgruppen, die so etwas besprechen?
Wir hatten sowohl, was meine Zeit in Heidelberg als auch in Düsseldorf anbelangt, natürlich feste Besprechungen, Seminare, wo solche Dinge der Vermittlung von Befunden, von Diagnosen, von Therapien, das Arzt-Patienten-Gespräch natürlich modellhaft geübt. Aber das Entscheidende war und bleibt meines Erachtens immer die gelebte Realität, das Lernen am Modell, am älteren Assistenten, Assistentin, an der Oberärztin, am Chef. Wenn ich zu Aufklärungsgesprächen bin, natürlich nicht alleine, sondern in Begleitung der Stationsärztin. Also in der Hoffnung, dass einfach
Sie lehren
im
auch
Vorlehren
gleich
und Vorleben die Dinge viel klarer, vielleicht gar nicht so bewusst verbalisiert, aber einfach gelebt am Bild erkennbar ein Modellcharakter, an dem man sich orientieren möge. Natürlich auch mit Rückkopplung, ja, nach dem Motto, ja, das hat er gar nicht verstanden, oder ich, durchaus offen auch dann natürlich für so eine Form von unmittelbarer, rückgekoppelter Kritik. Klar.
Welche Rolle spielen Zeit und Hektik? Wir wollen ja jetzt nicht den Klinikbetrieb schönreden oder überhöhen. Wie ist es damit? Gehen Sie in ein so schwieriges Gespräch, beispielsweise die Übermittlung einer Krebsdiagnose, nur mit einem gewissen Zeitbudget oder wie machen Sie das?
Unbedingt. Ganz entscheidend. Das wäre fast das dritte Gebot. Nie zwischen Tür und Angel. Auch so ein einfaches.
So einen positiven kann man mal schnell. Übrigens alles gut.
Geht gar nicht. Weil, wie Sie genau richtig sagen, der neuralgische Punkt, existenzielle Fragen müssen in einem ruhigen, abgeschotteten und mit dem Gefühl für den Patienten Open End. Also kostbarstes Gut, Zeit. Er hat Zeit und schaut nicht auf die Uhr. Viertes, schlimmstes Gebot, was du brechen kannst, während eines Gesprächs auf eine Uhr gucken. Also tödlich, auch für mich, ja. Weil es heißt im Grunde, im Kopf des Gegenübers geht was ganz anderes ab als ich und mein Schicksal.
Mhm. Dabei geht es ja dann auch bei den Erkrankungen, die Sie zu übermitteln haben, und den möglichen Verläufen um sehr existenzielle Fragen, nämlich die Frage, wem oder was setze ich mich jetzt auch noch aus, je nach der Situation? Verzichte ich möglicherweise auch auf etwas? Mhm. Und wie läuft denn dieses ab? Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist natürlich schon auch in dem Moment wichtig, den Patienten, Patientin vorher schon gekannt zu haben, entlang der Diagnosen. Man bekommt ein Bild über die Individualität des Patienten, auch dessen Vorleben, dessen vielleicht auch seelische Robustheit, dessen auch Schwächen. Also das wird dann immer in der kritischen Situation dann unter Berücksichtigung dieser, ich sag mal, Individualparameter sein. Aber das generell Wichtige, vielleicht, weil Sie sagten, so vom Prinzip her, es auch nie in der Situation zu machen, ihn oder sie als die Betroffene allein zu lassen. Immer in Begleitung nächstmöglichen Angehörigen, Ehepartner, Ehepartnerin, Kinder. Nie allein ihn konfrontieren oder sie mit so einer schwerwiegenden Diagnose und nie an einem Abend spät, wo dann die Schwere dieser Nachricht in die Nacht mit hineingenommen wird. Also es sind alles viele kleine Zutaten, aber die insgesamt entscheidend sind, ob mit so einer, das ist ja dann wirklich eine Zäsur für auch die weitere Behandlung, dann vertrauensvoll gemeinsam oder ob da schon so eine Art von Bruch, ein Gefühl von, ich fühle mich hier nicht ernst oder wahrgenommen.
Wenn man mal in einschlägigen Publikationen, Artikeln, Lehrbüchern schaut, findet man vier Begriffe: Ehrlichkeit, Wertschätzung, emotionale Intelligenz und das Zauberwort Empathie.
Ja.
Wie weit kann man Empathie lernen?
Ich glaube, lernen in dem Sinn, dass Sie da morgens einen Kurs besuchen und dann ein Zertifikat bekommen. Ich glaube, nein. Ich glaube, man kann es sich aneignen. Es kann einen vielleicht dann auch über die Zeit der Ausbildung und des Mitgestaltens in so einer Gemeinschaft vielleicht dafür empfänglich machen. Aber so im Sinne von wie ein Sprachkurs morgen von 8 bis 9, Empathie für Anfänger, glaube ich, funktioniert nicht.
Muss man sich da mit den eigenen Gefühlen auch beschäftigt haben?
Ja, unbedingt, klar.
Gesprächsführung kann man bis zum gewissen Grade, leite ich daraus ab, lernen.
Ja.
Denn Selbstwahrnehmung, Selbsterfahrung, das Erkennen der eigenen Filter und Barrieren ist notwendig, aber auch, wie Sie ja auch sagen, zeitaufwendig, wenn man wirklich professionell empathisch kommunizieren will. Es gibt aber eine gute Nachricht, was die Ausbildung von Studierenden dann in der Medizin angeht. Es werden heute im Medizinstudium da Übungen angeboten, echte Fallsituationen, darunter auch das Überbringen schwieriger Nachrichten, mit Schauspielerinnen und Schauspielern als Patienten nachgestellt. Mein Kollege Martin Winkelheide konnte an der Universität Köln eine solche Situation beobachten.
Universitätsklinik Köln. Ein kleiner Raum, ein Tisch, zwei Stühle.
Sie sind Frau Frings, richtig?
Ja.
Wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne Platz nehmen.
Studierende üben das Überbringen schlechter Nachrichten. In diesem Übungsfall spricht Emi Friedrich mit der Schwester einer schwerkranken Patientin.
Ich sag mal so, ich bin in starker Sorge um meine Schwester.
Es ist ein Rollenspiel. Die Schauspielerin Dagmar Rösch verkörpert die Schwester, die sich große Sorgen macht. Die Mitstudierenden von Emi Friedrich verfolgen das Ganze aus dem Nachbarraum durch eine Glasscheibe.
Ich habe den Eindruck, sie wird hier irgendwie nicht richtig, also nicht behandelt oder
Die Vorgeschichte. Eine Patientin mit Lungenkrebs kommt wegen einer plötzlich auftretenden Lähmung erneut in die Klinik. Die Ärzte stellen fest, der Tumor hat einen Wirbelkörper befallen. Er ist gebrochen und drückt auf den Nervenkanal. Die Patientin klagt zudem über Atemnot. Aufnahmen des Brustkorbs zeigen eine große Wasseransammlung und dass der Tumor weiter gewachsen ist, in beiden Lungenflügeln. Wie ernst es um die Patientin steht, weiß ihre Schwester noch nicht.
Wie kommen Sie dazu? Also ist es so, was hat sich geändert?
Dadurch, dass wir ein Fortschreiten der Erkrankung vor allem haben, auf beiden Seiten, also in beiden Teilen der Lunge, und durch diese Flüssigkeitsansammlung und diese Atemnot und die Lähmung, ist es so, dass das sehr schwer mit dem Leben vereinbar ist. Man kann nicht genau abschätzen, wie lange ihre Schwester noch leben wird oder wie schnell das Ganze geht. Das, was man nur absehen kann, ist, dass es sich mit diesem Stadium oder diesem Fortschritt der Erkrankung leider nicht mehr gut leben lässt, zumindest nicht lange leben lässt.
Aber es muss doch noch irgendwas geben, um das wieder zurückzudrücken oder aufzuhalten. Bis jetzt hat es doch auch immer irgendwas gegeben.
Ja, die Angehörige ist einmal ja ein bisschen aufgebracht gewesen, aber das ging ja dann auch relativ gut. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich dann Pausen gelassen habe, dass sie sich dann ein bisschen sammeln konnte und ein bisschen nachdenken konnte, um dann gezielter Fragen zu stellen.
Was für Gedanken gehen Ihnen gerade durch den Kopf?
Ich verstehe das nicht. Ich kann das irgendwie nicht verstehen. Ich denke, dass es vielleicht noch etwas gibt, was Sie hier vielleicht nicht haben. Mhm. Also andere Möglichkeiten.
Ja, also ich fand deine Idee noch sehr gut, dass du noch andere Ärzte hinzuziehen wolltest. Also dass du noch vorgeschlagen hast, einen Neurochirurgen oder einen Radiologen hinzuzuziehen und auch nochmal gegebenenfalls zu dritt dann das Gespräch zu führen. Und dass du sehr viel Zeit auch für Emotionen gegeben hast. Das fand ich sehr gut, ja.
Es fällt mir verdammt nochmal schwer, das einfach so zu akzeptieren. Mhm. Dass jetzt auf einmal Sense ist.
Und es war für mich unglaublich wohltuend, dass Sie so gesprochen haben wie ein Nicht-Arzt einfach. Das hat, und ich habe das einfach als sehr dialogisch empfundenes Gespräch. Ne? Ich habe verstanden in dem Gespräch letztendlich, dass Sie der Ansicht sind, dass meine Schwester sterben wird.
Kann ich für Sie denn noch was tun, außer weitere Gespräche anbieten, auch mit unseren Neurochirurgen, wie wir es gerade schon vereinbart hatten, aber vielleicht auch jemanden, der das so ein bisschen die seelische Komponente mit reinbringt?
Oh Gottes Willen, nein.
Nein. Sie wissen aber, Sie haben jederzeit die Möglichkeit dazu. Sie brauchen uns dann nur anzusprechen.
Glauben Sie, dass Lehrer noch mal nach Hause kann?
Was nehmen Sie mit fürs nächste Mal?
Sich für solche Gespräche Zeit zu nehmen, tatsächlich. Weil, also ich habe so ein Gespräch bis jetzt noch nie führen müssen, Gott sei Dank, im Praktika. Und man kriegt im Praktika oft mit, wie wenig Zeit dann doch für Patienten aufgebracht wird und dass so ein Gespräch einfach Zeit benötigt. Also vor allem war es jetzt, sage ich mal, jetzt nur in Anführungszeichen die Angehörige, aber so Patienten, die auch vielleicht nicht wissen, wie es um ihre Gesundheit und Erkrankung geht, denen mitzuteilen, dass sie halt sterben werden. Ich glaube, da braucht man schon viel Zeit und vor allem auch Ruhe für.
Mein Kollege Martin Winkelheide konnte dabei sein und diese Szenen und Erfahrungen auch mit einfangen. Herr Professor Haas, wie hat sich so eine Studierende da geschlagen und wie ist das Aufarbeiten dieser Erfahrung?
Ja, auf jeden Fall sehr gut. Ich habe mit großer Spannung und Freude dazugehört. Und das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Baustein, was Sie vorhin ansprachen, was eben dann auch gezielt gelernt werden kann. Problematisch in der Tat wäre hier, wenn ich das anmerken darf, die Tatsache, dass die junge, angehende Kollegin mit einer Angehörigen gesprochen hat, ohne dass die Patientin dabei war. Mhm. War eines auch unserer Grundsätze, möglichst diese Gespräche immer zusammenzuführen, weil der Betroffene, die Betroffene den Eindruck gewinnen kann, jetzt reden die über mich und die reden was hinter der Tür, was ich morgens bei der Visite so nicht höre. Also wenn Krankheitszustandes nicht zulässt, aber immer vorher schon auf jeden Fall klar machen, was wir jetzt mit Ihrer Schwester besprechen, das geht eins zu eins, die Information auch an Sie. Und im Zusammenhang, wenn es um so eine Zuspitzung einer Situation geht, Wasser in der Lunge, dann nicht sagen, ja, wir können jetzt noch eventuell andere Ärzte dazuziehen, sondern eigentlich schon die kritische Situation vorher bedacht haben und dann einen schon Plan mitbringen.
Mhm. Also wir können jetzt
wir
das.
Wir können aber jetzt.
Konkret.
Ja, also das Schlimmste ist so eine Art von auch Hilflosigkeit des Therapeuten. Ja, ja, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Da fragen wir nochmal unseren Chirurgen. Also da würde ich auch eher jetzt, wenn ich von der Ferne dieses nochmal kommentieren darf, sagen, ja, prima gemacht, auch mit viel Gefühl und nachgefragt, aber rein strategisch besser schon einen Plan B zu haben, wie es weitergehen könnte.
Wir werden sicherlich jetzt Patienten oder potenziell patientenseitig von Hörerinnen und Hörern deren Situationssicht auch bekommen. Also was mache ich beispielsweise, wenn ich nicht richtig informiert wurde, bei wem, wie formuliere ich das und so weiter. Da warten wir mal auf die Fragen und die Beiträge. Wir müssen auch sprechen noch, jetzt kommen gleich die Nachrichten, aber wir greifen das dann auf, kultursensibel, auch Sprachprobleme. Das ist ja eine ganz große Herausforderung. Sie sind ja auch eine internationale Klinik dort gewesen. Mhm. Das sprechen wir auch noch im weiteren Verlauf an. Unser Schwerpunktthema heute Arzt-Patienten-Verhältnis, das Überbringen schwieriger Nachrichten. Rufen Sie bitte gern an 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns, so wie auch eine Hörerin, 33 Jahre alt, ihre Erfahrung geschrieben hat. Sie hatte mit 20 Jahren eine Gebärmutterhalsoperation, musste dann aber noch ein weiteres Mal operiert werden. Das heißt, das ist wahrscheinlich gar nicht so lange her. Vor dieser zweiten OP wurde sie von einer Krankenschwester untersucht und ihr Kommentar: bei Ihnen sieht es ja aus wie Kraut und Rüben. Da kennt man ja gar nichts mehr. Das direkt vor der Operation. Ach so, hier steht es. Sie war 20 Jahre alt, damals so wahrscheinlich schon die zweite Operation, dann ganz früh. Ein sensibles Thema, Familienplanung etc. War völlig geschockt. Was ist da schiefgegangen alles? Professor Haas.
Ja, das ist natürlich schon in der Situation emotional sicherlich eine extrem Fehlreaktion. Und wie kann man sowas verhindern? Schwierig. Wahrscheinlich doch, da würde ich ansetzen mit dem Training, einfach zu sagen, bestimmte Vorgehensweisen, SOPs, man spricht nicht. Und auch jetzt gerade von Seiten einer Pflegekraft vor einer OP. Das ist so ein No-Go.
Wie
so
da braucht es aber eine Rückmeldung irgendwo. Ja, die Patientin sollte wem das mal rückmelden?
Auf jeden Fall behandelnde Ärztin oder Arzt auf Station nach der Operation. Unbedingt.
Also immer
es gibt auch Patientenfürsprecher.
Ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall für die Unternehmenskultur und für alles danach ganz entscheidend, sowas an den Tag zu bringen.
Wir haben eine Hörerin aus Berlin am Telefon, jetzt kurz vor den Nachrichten. Wenn es etwas länger dauert, kommen wir danach, dann später im dritten Teil noch wieder mit dem Gespräch auch zurück. Schönen guten Tag nach Berlin.
Bin ich das?
Ja, genau. Ja, herzlich willkommen. Notfalls setzen wir das noch nach dem, im nächsten Teil fertig.
Ja, also es geht darum, dass ich denke, ein ganz großes Problem in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft ist, dass wir dank auch dem medizinischen Fortschritt das Gefühl haben, wir sind unsterblich geworden. Also es ist sowohl von Seiten der Patienten wie natürlich auch ein Anspruch des Arztes. Er muss ja, soll Leben retten, das ist ja seine Aufgabe, aber er ist eben nicht allmächtig. Und ich glaube, dass gerade von Seiten der Patientinnen und Patienten her es wichtig ist, zu akzeptieren, dass man letztlich für seinen Körper auch selber verantwortlich ist und dass ein alter, morscher Körper, ich bin selber 76, eben irgendwo natürlich alles ist irgendwo so ein bisschen defekt. Also ich habe mal versucht, meiner Enkelin zu erklären, warum ich nicht mehr so schnell laufen kann und habe gesagt, ja, das ist wie bei einem alten Auto, das fährt auch nicht mehr so schnell. Ja.
Darf ich an der Stelle sagen, dass ich auch leider hier nicht allmächtig bin, kann eine ganze Menge verfügen, aber die Verschiebung der Nachrichten ist mir nicht möglich. Also wir dürfen gerne Ihren Gedanken bitte aufgreifen und weiter bewegen. Sie ging darauf ein, dass sie sagte, man sollte nicht einen überhöhten Anspruch an den Arzt, die Ärztin haben. Die sind eben halt auch nicht allmächtig und man ist auch für den Körper verantwortlich und sollte nichts jetzt auch im vielleicht in einem Alter mit zunehmenden Problemen nun Wunder erwarten. Das würden Sie auch so bekräftigen, dass es da auch eine wechselseitige Verantwortung gibt im Gespräch?
Ja, unbedingt. Und die Anruferin hat ja in wirklich bemerkenswerter Weise auch selbstreflektierend die Grenzen unserer menschlichen Existenz aufgezeichnet. Und natürlich besteht da immer eine gewisse Gefährdung, auch bei Ärztinnen oder Ärzten, so eine Form von, ja, das machen wir, no problem, ja, was vielleicht so eine Art wechselseitige Erwartungshaltung, man will ja gerecht werden, hat so einen Rollenstereotyp dessen, der es macht und im Griff hat und dann natürlich auch einfach die Grenzen, ich würde mal sagen, fahrlässig überschreitet.
Vielleicht auch mal so schnell etwas abbügeln, ja, was dann im Grunde genommen so ein Stück auch Abwehr ist. Ne? Würde ein Psychoanalytiker sagen, also das ist jetzt lästig oder ich habe jetzt keine Zeit oder mach mich nicht verrückt. Sprechen Sie auch darüber mal im Team? Hey, das geht aber nicht so.
Doch, das haben wir schon gemacht, weil ich glaube, von meiner Grundhaltung her, bei allem natürlich Technik und modern affin, von meinen Grundzügen, meinem Denken bin ich eher konservativ, wertkonservativ auch geprägt, ja. Jetzt nicht im Sinne tiefgläubig, aber schon christlich geprägt.
Ja, das bedeutet aber, wenn Sie dort wirken in Ihr Team so hinein, dann stellt das ja nochmal die Bedeutung der Chefin, des Chefs auch heraus, in der jeweiligen Klinik eine solche Atmosphäre von Offenheit, Transparenz, auch in der Kommunikation, von auch offener Kritik und von ständigem Lernen zu erzeugen. Ja. Also das wäre so ein Appell ja im Grunde genommen an Ihre Kolleginnen und Kollegen Chefs.
Herr Flotow, Sie sprechen mir hier aus der Seele, wobei ich die Rolle des Chefs jetzt nicht überbewerten, sondern wirklich primus inter pares dessen, der um sich herum, und so war das auch bei mir, eine Gruppe von absolut fachlich und von der auch Charakterbildung her ähnlich tickenden, das sind natürlich Individuen, aber diesen Grundprinzipien sich verpflichtenden und ein auch aufeinander Acht geben. Ja? Das heißt durchaus auch die klare, auch mal Hinweis, lieber Herr Haas, ich würde das vielleicht in dem Fall anders machen, bedenken Sie doch. Ja, das ist in der Tat dieser manchmal etwas abgegriffene Begriff der Unternehmenskultur, daran glaube ich ganz fest.
Wir wollen die Patientenperspektive jetzt reinholen. Es gibt einen weiteren Anruf, nämlich aus Berlin. Schönen guten Tag.
Hallo, hier ist Andreas.
Ja, schönen guten Tag.
Also ich möchte gleich dem letzten Arzt zustimmen. Ich habe einen Zahnarzt, der ist genau so. Ist ein ganz empathisch empfindsamer Mensch, der auch sein Personal so behandelt, das alte Personal von dem Vorgänger übernommen hat, auf seine Patienten eingeht, wie geht es dir, was machst du, ich setze eine Spritze, Vorsicht, also ganz, ganz empathisch. Und es gibt, also ich möchte auch mal eine Lanze für alle Ärztinnen und Ärzte brechen, gerade in den letzten Jahren, die wahnsinnig überlastet sind. Es sind nur Menschen. Wir müssen über Menschen reden. Weder über Männer, Frauen, Ärzte, Rechtsanwälte, Fahrradfahrer, sondern über Menschen. Aber was mich stört, ist, es sind meistens sehr gebildete Menschen. Sie haben am Anfang gesagt, Empathie lernen oder nicht lernen. Empathie ist einem gegeben, auch durch die Erziehung oder nicht. Und wer sie nicht hat, der muss dann halt in der Schule oder im Studium lernen, auch mal nicht nur von sich zu erzählen, so wie das bei mir früher leider war, sondern eine Freundin sagte mal am Telefon, du fragst nie, wie es mir geht. Und das hat bei mir, das hat mich erschüttert. Und seitdem habe ich mir angewöhnt, mich für andere zu interessieren. Und irgendwann geht es in dich über. Nur wenn man als Patient oder Patientin verzweifelt, Hausarzt, also jahrelang meinetwegen hat, man hat zum Beispiel 3 Covid-Infektionen, man hat Symptome, man hat Covid-Zehen, man macht darauf aufmerksam, man wird gar nicht ernst genommen, es wird drauf rumgedrückt, es tut weh, es tut weh. Also nur als Beispiel. Und man recherchiert dann, das haben Sie Gott sei Dank am Anfang gesagt, viele Menschen sind in der Lage zu recherchieren, sachlich zu recherchieren. Und wenn dann sogar im Ärzteblatt und Ärztejournal ein langer Artikel steht mit Fachbezeichnung, was Covid-10 sind, und man es einfach nur per Mail übermittelt, nicht besserwisserisch, gar nichts, wenn man ein höflicher Mann ist oder eine höfliche Frau, die Rücksicht auf Termine nimmt, die Praxis nicht besuchen möchte, wenn es voll ist, damit das Team nicht überlastet ist. Und man trifft immer wieder auf Ignoranz. Man sucht sich verzweifelt eine Praxis, wo einem dann eine halbe Stunde Termin gegeben wird nach Wochen. Man freut sich, man geht demütig hin. Und die Ärztin sagt nach 5 Minuten, ja, was wollen Sie denn eigentlich? Ich sage, ja, ich suche einen guten Hausarzt, eine Hausärztin, wo ich betreut werde. Ja, was wollen Sie denn? Beim Ersttermin erwarte ich, dass man fragt, wie geht es Ihnen, darf ich mal die Lunge abhören, ähnliches. Ach, Sie hatten Covid-10, kann ich das mal sehen? Nichts. Diese allgemeine Ignoranz ist ein Problem, nicht nur bei Ärzten. Vielleicht wäre der Deutschlandfunk mal eine Sendung machen, sollte mal eine Sendung machen. Menschen, der Umgang zwischen uns allen, sich selbst zurückzunehmen, zu sagen, hey, ich glaube, ich war schuld beim Fahrradfahren oder bei der Ärztin. Nur wenn man dann Leute hat, die das ignorieren, die denken, Höflichkeit sei Schwäche.
Ich danke auch für den Hinweis. Wir haben ja die Senderei Lebenszeit, das ist ein ähnliches Format am Freitag. Und da haben wir solche Aspekte schon aufgegriffen. Wir werden das aber gerne tun als Impuls. Auch ich habe Sie sehr viel nicken sehen. Professor Haas, Sie können das alles unterstreichen. Danke für diese Patientenerfahrung und Perspektive und auch den Impuls. Ich würde gleich weitergeben an eine andere Hörerin, auch um diese Patientenseite mit reinzubringen, nämlich aus Baden-Württemberg ruft sie uns an. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Also ich bin genau der Meinung wie der letzte Patient und nicht wie die Dame aus Berlin, weil es ist so, ich verstehe, dass ein Arzt sehr belastet ist, aber ich vermisse die Strukturierung, die zu einer Therapie führt. Man fängt mit Therapie an und lässt die Anamnese einfach fallen, unter den Tisch fallen und die Diagnostik aufgrund von Zeitgründen. Die Medizin ist auf Kindergartenniveau in vielen Fällen runtergekommen, ist auch abgesegnet von den Krankenkassen. Die setzen sich ja zu dritt zusammen, Politik, Krankenkasse und Medizinvertreter. Das ist ja alles auch so gewollt, tendenziell. Die Leitlinien, die Ärzte an die Hand bekommen, also da kann ich wenig Strukturierung feststellen heutzutage. Das war einmal anders gewesen. Und ich würde mir wünschen, dass das besser läuft. Es gibt auch Fälle, also ich bin nicht die Einzige, die dieser Meinung und diese Erfahrung hat.
Ja,
es gibt ja ganz krasse Geschichten. Es geht dann bis Off-Label-Use-Geschichten. Ja? Da wird dann behauptet, in Ärzteschreiben, man sei gründlich aufgeklärt worden, was überhaupt nicht stimmt. Also das ist, es müsste eine bessere, auch wenn die Zeit nicht so vorhanden ist, müsste besser strukturiert sein und nicht nur nach Symptomen. Jeder Patient kriegt die gleiche Medikation. Ja? Wenn jemand Herzschwäche oder Cholesterinsenker, Schmerzmittel, Cortison, immer die gleichen Mittel. Also ich weiß nicht.
Ich würde den Impuls einfach mal aufgreifen und fragen. Also früher galt doch eben halt, vor die Therapie haben die Götter die Diagnose gesetzt. Ist das ein Stück ausgehebelt?
Ich glaube nicht. Aber was hier zum Ausdruck kommt, und das möchte ich gerne aufgreifen, ist vielleicht die Frage der Struktur. Oder wie Sie es vorhin ja auch sagten, dem einen Rahmen geben, ein Gespräch anzufangen, zu sagen, wir sprechen jetzt über die Diagnose und die daraus sich ableitenden Therapiemöglichkeiten. Und vielleicht sogar auch den zeitlichen Rahmen, damit nicht eine Enttäuschung ist, wenn vielleicht eben nach einer Stunde die Ärztin, der Arzt woanders hin muss. Und dann, was man sicher von den Amerikanern lernen kann, im Sinne der Struktur, am Ende des Gesprächs nochmal festhalten, sind jetzt alle Aspekte hier zur Sprache gekommen, sind noch offene Punkte. Und jetzt vereinbaren wir uns mal vorübergehend auf den Weg. Die nächste Etappe wäre eine Therapie, ABC, und das auch schriftlich festzuhalten. Mit all denen, die dabei waren, ob das dann noch die leitende Stationsschwester war, so wie die Family Conferences in Amerika. Und dann ist auch was wie so eine Art Take-Home-Message. Man hat was in der Hand. Und man kann da nicht, weil unser Gedächtnis ist extrem trügerisch und hat so weich.
Gerade in einer solchen Situation.
In einer solchen Situation. Man versteht nur die Hälfte, das ist sehr viel. Dass dann da steht, man vereinbart jetzt zunächst einen Therapiezyklus X auf der und der Grundlage mit den und den Argumenten und wird dann auf jeden Fall entlang der Behandlungsstrecke nochmal eine Zwischenbilanz ziehen. Haben wir was erreicht? Was sind die Probleme? Also sich nochmal verabreden. Und dann, und das ist wirklich Stichwort Struktur, ist dieses, ich hatte mir doch erwartet und war das nicht so, aber jetzt bin ich enttäuscht. Also dieses im Blick zurück, wo dann die Dinge nochmal aus den Fugen geraten, diese Enttäuschung, weil häufig auch Enttäuschung nicht allein das Fehlverhalten während des Gesprächs ist, sondern weil die Erwartungen an die Therapie vielleicht nicht eingetreten sind. Es gibt so ein auch banales Sprichwort, wer heilt, hat Recht. Ja? Und da, wo eine Behandlung auch trotz allen Zutuns des Ärztes nicht den Erfolg hat, da wird oft so vielleicht emotional verständlicher, da muss was schiefgelaufen sein.
Ja, wir haben ja auch Fragen bekommen, dort nämlich nochmal nachzuhaken, etwa wenn ich als Patientin Angehörige, vielleicht ja auch gemeinsam, ja, ja. Sie haben das ja auch so ausdrücklich vermittelt, bitte nicht über den ja. Kopf von Patienten hinweg irgendwie mit Dritten zu sprechen, mehr erklärt haben möchte, wenn ich Sorgen über die beste Behandlung habe. Was empfehlen Sie dann? Das genau zu fragen? Oder wie?
Unbedingt. Also ich würde auch tatsächlich wieder im Sinne eines dann strukturierten Gespräches zurückkommen auf die Ausbildungskataloge, wie sie jetzt Gottlob ja auch an Universitäten gemacht werden, eine Art von Gänsefüßchen, Lernzielkontrolle beim Patienten, hat er mich verstanden? Weil in der Tat entscheidend ist die Vermittlung, die richtige Wortwahl, die richtigen Bilder. Es muss verstanden werden. Ganz egal, von welchem Bildungsstand, von welcher Herkunft, von welcher Kultur jemand kommt.
Und auch sprachlich.
Auch sprachlich.
Er muss fremdsprachlich notfalls
auch,
mit Hilfe. Mit
natürlich auch Dolmetscher haben wir ja. Dass das Grundproblem, um das es geht, was ja auch dann entscheidend ist für eine Therapie, für eine Consent-Therapieentscheidung, dass das verstanden ist. Und da gibt es sicherlich Nachholbedarf, das muss ich zugeben.
Das lassen wir mal 2 Sekunden wirken auch, weil das ist natürlich ein Eingeständnis, dass hier Medizin auch noch was tun muss. Ja, ich würde gerne zum Schluss noch eine Patientenperspektive mit reinbringen aus Iserlohn. Schönen guten Tag, ein Hörer.
Ja, guten Tag, mein Name ist Klick. Ja, ich bin Arzt und mit 65 Jahren auch schon mal Patient. Was ich erlebe, ist, dass den Ärzten am Berufsanfang, also wenn sie von der Universität kommen und offensichtlich jetzt besser darauf vorbereitet sind, dass denen das alles aberzogen wird, empathisch zu sein, dass sie Patienten gar nicht mehr untersuchen, sondern nur den Operationen zuführen. Das Erschreckendste war, als ich einen jungen Kollegen gefragt habe, sind wir Arzt oder Ökonomen, dass er mir sagte, beides. Ich habe gesagt, ich habe aber nur Arzt studiert. Und die Ökonomie ist die andere Seite. Und ich bin froh, dass es so Ärzte gibt wie den Referenten in ihrem Studium. Aber dadurch, dass Krankenhäuser die Wirtschaftsunternehmen Leistung erbringen müssen und Profit machen müssen, kommt es eben dazu, dass man Leistung mit möglichst wenig Aufwand, sprich Zeit, erbringt. Und das führt zu katastrophalen Folgen, dass selbst medizinische Minimalstandards, da wo es geht, unterschritten werden.
Ja, das sind Aspekte, die wir hier übrigens in dieser Reihe, auch in anderen Reihen hier im Programm, etwa auch im Gesundheitsquartett, einige Male ja im Jahr auch ausschließlich dann beleuchten. Das ist ein Impuls. Ich würde gerne Professor Haas das würdigen lassen noch. Das haben wir die Zeit auch noch. Und ich danke Ihnen für Ihren Hinweis aus der ärztlichen Perspektive. Dankeschön für den Anruf.
Ja, ich kann Herrn Klick in vielem zustimmen, was die sich verändernden ökonomischen Rahmenbedingungen anbelangt, unter denen Krankenhäuser heutzutage zu arbeiten haben, anders noch als ich begonnen hatte nach meiner studentischen Ausbildung. Gleichwohl war auch zu damaligen Zeiten schon ein nicht so explizit vielleicht artikulierter Druck. Auch da waren Stellenplanungen, die zu eng empfunden wurden. Auch da war dieses Problem, irgendwo komme ich meinen Ansprüchen zeitlich gerecht. Also es ist jetzt nicht nur ein Phänomen des Jahres 2022, aber dass überhaupt Geld und die Frage der Ökonomie in die Gehirne auch der jüngeren Leute schon durch solche Besprechungen kommen, halte ich auch für fatal. Zu sagen, es wird den Leuten aberzogen, eine Form von Empathie, das ist zu weit gehen. Ich glaube, es wird zu wenig unterstützt, es wird zu wenig dieser Zug gefördert.
Das ist vielleicht noch der Punkt für eine Zuschrift, die vielleicht ganz kurz zu würdigen ist. Eine Hörerin hatte in den 80er Jahren eine Sehnerventzündung. Im Krankenhaus kam die Diagnose Multiple Sklerose. Ganz kurz und knapp. Sie war total fertig, wurde alleine mit dieser Diagnose gelassen. Sie hatte kleine Kinder. Wie sollte es weitergehen? Was würde auf sie zukommen? Es gab keine Antworten. Ist das ein ökonomisches Problem?
Nein, das war sicherlich dann auch noch dieses Selbstbild und vielleicht auch abhängig von Alter und eigener Erfahrung der betreuenden Ärztin. Es braucht vielleicht auch ein gewisses Maß an Alter, um zu erkennen, mal in der anderen Rolle zu sein, das passive Opfer zu sein, was es bedeutet.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen, auch gerade zu diesem weiten und schwierigen Thema. Vor allem Dank an unseren Studieexperten Professor Rainer Haas, langjähriger und jetzt ehemaliger Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie des Universitätsklinikums Düsseldorf. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter. Mikrofon. In einer Woche geht es um das Thema Erkrankungen der Fuß- und Fingernägel.